glaube, das war eine wunderbare Überleitung, unserem Publikum jetzt die Stimme zu geben. Sie können Ihre Fragen auch gerne auf Französisch stellen. Herr Honneth versteht Sie. Und wenn Sie die alte Regel einfach beachten könnten, eine kurze Frage. Und Sie können sich gerne kurz vorstellen. Danke.
Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich bin häufig Gast hier in der MHH und habe alle Vorträge in diesem Zyklus verfolgt. Um mich kurz zu fassen, möchte ich Ihnen gerne den Begriff der Anerkennung, der in Ihrem Werk zentral ist, zurückwerfen und einfach eine These hinwerfen, damit Sie sie zerreißen, kritisieren. Meine These ist, die verbale Anerkennung der ausgeschlossenen Klassen, die Sie beispielsweise die weiße, entmachtete, enterbte Arbeiterschaft in den Vereinigten Staaten, aber auch hier aus der traditionellen Industriegesellschaft, die eine verbale Anerkennung von den rechten und extrem rechten Parteien bekommen. Diese Anerkennung ist billiger als echte soziale Unterstützung, als ein echter New Deal, als eine Aufwertung der Gehälter und so weiter, als eine gerechtere Wirtschaftspolitik, ja, und von daher ist diese Form von toxischer Anerkennung, ja, hat so viel Erfolg. Also ich greife einfach diesen Begriff, den ich vielleicht nicht richtig bei Ihnen verstanden habe, auf, damit Sie, wenn Sie das wünschen, da das erweitern können.
Eigentlich fühle ich mich wunderbar zu Hause bei dem, was Sie gesagt haben, ja, aber in beiden Bestandteilen dessen, was Sie gesagt haben, tatsächlich gelingt es ja im Augenblick den Rechtspopulisten oder Rechtsnationalisten, wie man sie immer nennen möchte, so etwas zu inszenieren wie eine Politik der Anerkennung der sogenannten Ausgeschlossenen. Ja? Das heißt im Grunde genommen der weißen Arbeiterschaft. Das gilt für viele, viele Länder. Ja? Und in Deutschland sind die Zahlen in dieser Hinsicht ja auch zum Teil erschütternd. Ja? Also wenn Sie ins Ruhrgebiet gucken, eine ehemalige industrielle Kernregion in ganz Europa, die inzwischen massiv deindustrialisiert wird, das heißt eine relativ hohe Arbeitslosenzahl hat und Schwierigkeiten natürlich hat der Transformation vom Industrialismus in den Postindustrialismus. Dort gibt es große Teile einer zum Teil sogar türkischstämmigen Arbeiterschaft, die für die AfD stimmt. Das heißt, die Suggestion ist die, dass bei denen man die Anerkennung findet, die man in den klassischen Parteien, vor allen Dingen die Sozialdemokratie im Ruhrgebiet, längst nicht mehr findet. Das ist auf der Oberfläche die vollkommen richtige Beobachtung. Tatsächlich ist es so, dass offenbar den rechtspopulistischen Parteien es gelingt, dieser weißen Arbeiterschaft, den Ausgeschlossenen, weil häufig Verarmten, von Arbeitslosigkeit betroffenen oder bedrohten Schichten, Anerkennung zu versprechen. Wir sprechen für euch. Das ist Trumps Originalton. Ja? Trump ist, die MAGA-Bewegung ist eine Bewegung einer zum Teil wenigstens ausgeschlossenen weißen Arbeiterschaft in der Rebellion gegen den Neoliberalismus von Clintons und der Demokratischen Partei. Sie haben aber auch mit dem anderen Teil recht, nämlich wir, denke ich, die Beobachter, wissen, dass die Anerkennung, die versprochen wird, durch die Rechtspopulisten, denen keine materielle Politik folgt, keine Spur von Sozialpolitik. Am deutlichsten wieder in den USA, glaube ich. Ja. Also ich bin mir sicher, dass die Attacken gegen die öffentlichen Güter und die Sozialpolitik, die Republikaner unter der Führung von Trump seit Jahren führen, natürlich den Interessen dieser ausgeschlossenen Arbeiterschaft komplett widerspricht. Aber offenbar reicht es noch hin zu suggerieren, dass man sie anerkennt, ohne die materielle Erfüllung der Anerkennung auch in Aussicht zu stellen. Und damit weisen Sie auch darauf hin, was was die Krux unserer gegenwärtigen Lage ist und vielleicht die Lösung sein könnte. Ja? Erstens muss es gelingen, diese Schichten, das sind große Schichten, die von Deindustrialisierung bedroht sind, die wieder zu adressieren, ja, überhaupt einzubeziehen in den Diskurs, ernst zu nehmen, das Gefühl, dass die, glaube ich, haben, dass sie ausgeschlossen sind, dass sie am demokratischen Prozess eigentlich kaum mehr teilnehmen, dass sie in ihren Ängsten und Nöten und Besorgnissen von der Miete über das Gefühl, nicht mehr richtig beheimatet zu sein in der eigenen Stadt, ja, weil man sich so überfremdet fühlt und durch eigentümliche Mächte überformt fühlt, in diesen Sorgen ernst zu nehmen, aber gleichzeitig diese Sorgen so weit zu politisieren, dass man sie mit einer anständigen Sozialpolitik wieder versöhnt. Also das scheint mir das vollkommen richtige Programm zu sein.
Ja, hier vorne. Sie haben also leider nicht Ihre These widerlegt bekommen, aber was gibt es Besseres?
Guten Abend, mein Name ist Marko Pajewitsch, ich bin Literatur- und Kulturwissenschaftler. Vielen Dank für Ihre Analyse, die ich teile, ganz im Allgemeinen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass Sie einen, denke ich, sehr wesentlichen Aspekt gar nicht erwähnt haben, und das ist die Rolle der Medien. Ja, unser guter Habermas hat ja auch in den letzten Jahren einige mediale Shitstorms mitbekommen müssen, die meines Erachtens auch sehr vielsagend sind für die heutigen Strukturen. Und ich würde gerne von Ihnen noch eine Stellungnahme dazu hören, wie Sie diesen Wandel der Medienstrukturen eventuell einschätzen in diesem Zusammenhang. Danke.
Das ist auch natürlich ein wahnsinnig komplexes Thema. Ja? Das ist im Wesentlichen das Thema auch der elektronischen Medien und der Rolle der elektronischen Medien und inwieweit die elektronischen Medien die basalen Strukturen einer liberalen, demokratischen Öffentlichkeit gefährden. Und natürlich ist die erste Beobachtung, in der wir wahrscheinlich alle übereinstimmen, dass sie extrem gefährdet ist, diese demokratische Öffentlichkeit, die ja doch angewiesen ist auf zentralisierte Medien, glaube ich. Also auf Medien, die wie Tageszeitung oder Fernsehen oder das Radio Informationen, verlässliche Informationen kommunizierbar machen. Und die entscheidende Frage ist immer die der Verlässlichkeit. Ja? Ich glaube, dass öffentliche Radios, öffentliche Fernsehprogramme, sogar eine subventionierte Tagespresse eigentlich der Königsweg ist für eine demokratische Öffentlichkeit. Ich glaube daher, dass man die Nutzung elektronischer Medien für diese Öffentlichkeit stärker regulieren sollte, als wir das tun. Wäre insofern für eine doch stärkere Kontrolle der öffentlichen Kommunikationsprozesse, als wir sie im Augenblick kennen. Also doch eine Refokussierung auf das, was die bürgerliche, oder bürgerliche ist natürlich immer das problematische Wort, was die demokratische Öffentlichkeit eigentlich zu sein verspricht. Ja. Was soll die demokratische Öffentlichkeit sein? Die demokratische Öffentlichkeit soll im Grunde genommen ein Kontroll- und Anregungsmedium sein für die Demokratie. Sie soll einerseits kontrollieren können, die staatliche Politik, das tut sie zum Teil. Sie soll aber andererseits auch die verschiedensten Klagen aus der Bevölkerung, sei es von außen oder von innen, aufnehmen können und an die Politik weitergeben können. Im Augenblick haben wir aber so eine Art von Verwilderung dieser Öffentlichkeit, ja, die zu wenig kanalisieren kann, zu wenig organisieren kann, zu wenig orchestrieren kann. Und die große Aufgabe, ich glaube, der nächsten 20 Jahre wird sein, diese Diskussionen und Deliberationen wieder so zu orchestrieren, dass es zu einem organisierten Meinungsaustausch und Anregungsprozess kommt. Fragen Sie mich nicht, wie das geschehen soll. Ja, es muss zu einer viel stärkeren Kontrolle, glaube ich, der elektronischen Medien und der Foren kommen, die im Augenblick genutzt werden und von den verschiedensten Dunkelmännern benutzt werden, um den Rechtspopulismus zu verstärken. Ist noch keine hinreichende Antwort.
Wenn man sich anschaut, unter welchem Druck die EU-Kommission schon jetzt steht, von Seiten interessierter Unternehmer in Amerika, um den Digital Service Act aufzuweichen, also die Regulierung, die ja noch relativ bescheiden ist, dann fragt man sich tatsächlich, wie man noch eine stärkere Regulierung gegen diese Macht der elektronischen Medien durchsetzen soll.
Ich meine, die Initiativen gibt es. Es gibt die Player in Europa, die ein Interesse haben, die auch sagen, wir müssen unsere eigenen Plattformen aufbauen. Es gibt vor allen Dingen aus Skandinavien immer wieder starke Anregungen, ja, da viel offensiver und aggressiver mit umzugehen. Ich glaube, an der Stelle muss Europa sich massiv stemmen gegen die Großunternehmen, die dort inzwischen aktiv sind, mithilfe von Trump ja auch noch viel mächtiger geworden sind. Ja. Also ich finde, eine Lehre, die man aus der Gegenwart ziehen kann, ist, dass Europa nicht mehr, ich sage sie vielleicht leichter, als dann tatsächlich getan ist, auf keinen Fall mehr buckeln sollte vor Trump und der amerikanischen Regierung. Sondern mutig auftreten und ruhig mal auf den Tisch hauen. Ich meine, Trump kann sowieso damit umgehen, ja? Den schädigt das überhaupt nicht. Aber man sollte einfach sich nicht mehr so buckelnd da in dieses Weiße Haus begeben, sondern einfach auch denen mal die Leviten lesen und sagen, was sie alles inzwischen verratet haben in den letzten 10 Jahren an amerikanischen Prinzipien und Werten.
Ja, wenn Sie gestatten, dann möchte ich auf Französisch fragen. Danke, dass Sie mir das Wort erteilen. Also ich habe mir schon gedacht, dass wir darauf zu sprechen kommen. Aber eher als eine Frage möchte ich meine Verwunderung ausdrücken. Also wir haben hier Fragen über die sozialen Medien in Europa und das alles. Und zum ersten Mal in der Geschichte sehen wir hier eine Industrierevolution, die wir gar nicht mitbekommen. Und es ist die Rede von Internet, von den sozialen Netzwerken. Internet, das ist amerikanisch. Und wenn ich sage, zum ersten Mal in der Geschichte ist Europa, also hat Europa das überhaupt nicht mitbekommen, was da passiert in dieser Industrierevolution. Und wir hätten Mercedes, BMW, Renault und Airbus gar nicht bauen können. Heute ist Europa hier und mit leeren Händen. Und die künstliche Intelligenz gibt es in Europa nicht, gibt es auch und wird es auch nicht geben, weil wir diese Revolution praktisch im Keim erstickt haben. Ja, ich glaube, wir haben Ihren Verzweiflungsschrei gehört. Ja, nein, aber das ist eine echte Frage. Müssen wir uns wirklich in diese Position begeben, dass wir praktisch alle Brücken zu dieser Welt abbrechen? Die Verspätung können wir nicht mehr aufholen, ein für alle Mal. Aber wir sollten das wenigstens zugeben und einen Platz finden, anstatt das klein zu reden und einzuengen. Europa wollte mit France Telekom, Deutsche Telekom und so weiter. Ja, wir haben Ihre Frage verstanden. Jetzt lassen Sie Herrn Hornet doch bitte auch Gelegenheit zu antworten. Ja, wir haben es längst verstanden, bitte. Dankeschön. Ups.
Ja, herzlichen Dank. Ich muss auf Deutsch antworten. Warum soll Europa nicht die Rolle spielen, die es seit 200 Jahren eigentlich gut spielen kann, nämlich die der reflexiven Überprüfung und moralischen Hinterfragung dessen, was sowieso stattfindet. Ich meine, Europa lebt nicht eigentlich von gemeinsamen Ideen, lebt nicht unbedingt von ökonomischen Fortschritten. Diese Rolle hat China und USA längst übernommen. Europa lebt, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, davon, immer wieder reflexive Kräfte mobilisieren zu können, die Entwicklung hinterfragen und korrigieren können. Der Papst, die Äußerungen des Papstes sind ja nur ein Beispiel für eine spezifische europäische Mentalität und Kultur. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, wenn Europa jetzt die Rolle übernimmt, die Supermächte, die tatsächlich den technologischen Fortschritt im Augenblick so stark massiv vorantreiben, ja, AI, sowohl in China als auch in den USA, oder die ganze Entwicklung auf dem elektronischen Medienmarkt. Wenn Europa das tut, was es am besten kann, nämlich zu fragen, wo wollt ihr damit hin? Wo sollen wir Grenzen setzen? Wie wollen wir regulieren? Was ist daran moralisch gut? Was sollten wir moralisch nicht tun? Sollen wir Roboter einsetzen in der Krankenpflege? Das ist eine Frage, die wird in den USA nicht gestellt und in China nicht gestellt. Eventuell wird sie in China gestellt, dann wird sie aber nicht öffentlich debattiert, nicht zugelassen. Warum soll Europa nicht sich an dieser Entwicklung durch das beteiligen, was wir wirklich gut können? Nämlich nach moralischen Grenzen zu fahren und nach den moralischen Wünschbarkeiten und den sozialen Verträglichkeiten. Also lasst uns doch hier die Frage diskutieren, ob wir tatsächlich wollen, dass demnächst unsere Alten durch Roboter betreut werden. Ich halte das für eine ganz offene, hochinteressante Frage. Aber wir sollten diese Fragen stellen, die sonst auf dieser Welt im Augenblick keiner stellt. Und ich bin glücklich, wenn Europa sich in diese Rolle finden kann und massiv auftritt im Dialog mit den technologischen Supermächten, um sie zurückzufragen, wollt ihr wirklich, was da gerade passiert? Und wir haben unsere Bedenken. Wir haben nämlich vieles durchgemacht. Wir haben viele Krisen hinter uns. Wir haben sogar den Holocaust hinter uns. Ja? Also wir wissen, was passiert, wenn man bestimmte Zivilisationsbrüche begeht. Und wir haben daraus Konsequenzen ziehen wollen. Also lasst uns doch gemeinsam die Fragen stellen, die wir aus unserer moralischen Geschichte in Europa gelernt haben. Ja, wir haben Glaubenskriege überwunden, wir haben tiefe Revolutionen hinter uns gebracht und wir haben uns in diesem Weg dann doch einigen können. Diese Einigung ist prekär, aber sie lebt von einer Überwindung moralischer Krisen und sozialer Spannungen. Das ist unsere Kompetenz und die sollten wir einbringen in die Diskussion. Insofern habe ich keine Angst vor den technologischen Superheroen aus den USA oder die Roboterbegeisterung in China, weil ich weiß, dass die auch leicht ins Unheil führen kann und dass die ihre Grenzen brauchen und wir in Europa diese Grenzen jetzt thematisieren sollten.
Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Der junge Herr dort.
Ja, erstmal vielen Dank für die Diskussion und Ihre Antworten. Ich bin Philipp, studiere in Paris Volkswirtschaftslehre und bin hier auch Resident an der Cité Universitaire. Und im Kontext um die Debatte um Krisen der Sozialdemokratie hat mich interessiert, was halten Sie von extrem linken Theorien, um diese zu erklären, wie zum Beispiel Theorien des Sozialismus oder Kommunismus, beispielsweise eine Rosa Luxemburg, die sagt, die Sozialdemokratie ist an sich zum Scheitern verurteilt, weil sie es nicht vermag, den Kapitalismus durch Reformen einzudämmen, oder auch ein Karl Marx, der sagt, dass der Kapitalismus, gerade wenn er es nicht mehr schafft, weiter zu expandieren, weil er an natürliche Grenzen stößt oder im Ausland an Grenzen stößt, dass dann die Krisen übereinander herbrechen. Was halten Sie von diesen Theorien im Kontext dieser Debatte?
Ich würde gerne noch, ich habe eben übersehen, dass hier auch noch jemand sich gemeldet hatte, vielleicht eine zweite Frage, zweite allerletzte Frage hier bei der jungen Frau und dann können Sie antworten zum Abschluss.
Merci
Dankeschön, dass Sie mir das Wort erteilen. Mein Name ist Aurore Chevalier. Ich studiere deutsche Literatur in Paris. Ich möchte auf die erste Frage zurückkommen, die gestellt wurde. Da war die Rede von der Reintegration der deutschen Arbeiter, die AfD wählen und die aus dem demokratischen Prozess ausgeschlossen sind. Aber es gibt doch eine Mehrheit von AfD-Wählern, die auch Ideen teilen, die rassistisch oder xenophob sind. Also wie will man diese Spannung aushalten zwischen denjenigen, die Klassendiskriminierung erleiden, die aber ihrerseits Ideen und Verhaltensweisen an den Tag zeigen, die schädlich sind für die Demokratie in Deutschland? Und wie soll dieser Integrationsprozess stattfinden angesichts dieser Spannung?
Ja, schönen Dank. Ich fange mal mit der ersten Frage an, die, über die ich tatsächlich viel nachgedacht habe. Wenn es heute möglich wäre, ein überzeugendes nachkapitalistisches Wirtschaftsprogramm zu benennen, dann hätte ich größere Sympathien für, sagen wir mal, die Linie von Rosa Luxemburg. Nur ich glaube, wir sind uns heute alle, auch die Linken, Herr Piketty oder wer auch immer, viel zu unsicher, was man an die Stelle eines neoliberalen Kapitalismus setzen kann. Also, das ist jetzt falsch. Was wir wissen ist und kennen, wie man den im Augenblick vollkommen entriegelten Markt sozial kontrollieren kann, wie man das besser kann. Ich glaube, wir wissen auch, dass es falsch ist, alle Güter zu privatisieren. Wir wissen sehr wohl um die enorme Notwendigkeit staatlich finanzierter Güter, angefangen von dem offensichtlichsten, Schulen, Krankenhäuser, Schwimmbäder, bis hin wahrscheinlich zu einer ganz neuen Wohnungsbaupolitik. Ja? Auch dort viel mehr öffentliche Güter. Ja? Rotes Wien. Das wissen wir alles. Was wir nicht genau wissen im Augenblick, oder wir wissen auch, dass eine zentralisierte Planwirtschaft nicht funktioniert. Das haben wir gelernt. Also wissen wir nicht genau, wie stark wir den Markt abbauen können und durch andere Instrumentarien der Wirtschaftspolitik ersetzen können. Das heißt, so habe ich das mir immer selber zurechtgelegt, wir arbeiten heute als Sozialisten oder Sozialdemokraten unter Bedingungen von Nichtwissen mit viel stärkerer Orientierung an Experimenten, die man machen muss, weil man kein klares Wissen mehr besitzt. Rosa Luxemburg, Marx, sie waren irgendwie der Überzeugung, der Kapitalismus kann ersetzt werden, sollte ersetzt werden durch ein nicht-kapitalistisches Wirtschaftssystem. Das hieß dann meistens eine zentralisierte Planwirtschaft. Diese Sicherheit ist verloren gegangen, also operiert man viel stärker mit offenem Ausgang und unklaren Vorstellungen. Also man wird irgendwie so darüber nachdenken müssen, viel, viel gemischtere Wirtschaftssysteme wahrscheinlich in der Zukunft mal anzuvisieren. Man wird die Angst ablegen müssen vor dem Ausdruck Planwirtschaft, weil diese Angst ist vollkommen absurd, weil wir im hohen Maße Planwirtschaft schon haben. Ja, wir haben in der Corona-Politik gesehen, wie schnell Planwirtschaft plötzlich, alle nach Planwirtschaft schreien. Ja? Jeder sagte, wir brauchen einen Plan. Das heißt, wir sollten viel offener denken, wir sollten von der Fixierung auf den Markt wegkommen, wir sollten sicherlich nicht mehr die Überzeugung haben, wir könnten es mit einer rein zentralisierten Planwirtschaft in Zukunft probieren. Also werden wir experimentieren müssen damit, wie man am besten ein Wirtschaftssystem mischt. Durch 3-4 Steuerungsmechanismen, Markt, den man nicht aufgeben wird können, öffentliche Planung, staatliche Planung, kommunale Wirtschaftspolitiken und Ähnliches. Man wird, was die Chinesen übrigens mal eine Zeit lang versucht haben, viel stärker in in Programmen gemischter Wirtschaften und Wirtschaftsformen nachdenken müssen. Das scheint mir das Plausibelste zu sein. Aber die alten Programme sind in gewisser Weise, haben die sich erledigt. Also die alte Entgegensetzung, hier Kapitalismus, hier ein nicht-kapitalistisches Wirtschaftssystem. Wir wissen zu wenig, wie das genau aussieht und müssen da experimenteller nachdenken. Ich meine, die Frage, die Sie gestellt haben, ist natürlich eine Schlüsselfrage, die ich aber auch nicht... Ich glaube nicht, dass die weiße Arbeiterschaft, die im Augenblick von Deindustrialisierung bedroht ist und sich nicht mehr durch die alten sozialdemokratischen, sozialistischen Parteien vertreten sieht, sondern überläuft zu Rechtspopulisten. Ich bin mir unsicher, in welchem Maße die wirklich rassistisch sind. Es gibt stark rassistische Gruppierungen dort. Wenn Rassismus sowas heißt wie eine gefühlsmäßige Voreingenommenheit gegen Menschen mit anderer Hautfarbe, und wahrscheinlich heißt das ja Rassismus, dann gibt es sicherlich Rassismus. Komischerweise ist der Rassismus dort am stärksten ausgeprägt, wo der Anteil an solchen Migranten und Migrantinnen am geringsten ist. Das ist ja auch ein Paradox, zumindest in Deutschland. Ja? Der Rassismus ist am stärksten in Ostdeutschland, wo der Anteil an Migrantinnen und Migranten am geringsten ist. Wie erklärt man das eigentlich? Ja? Und ich bin der Meinung, wir sollten das Gefühl des Ausgeschlossenseins ernster nehmen, also das Gefühl, dass diese Gruppierungen haben, nicht mehr dazuzugehören, selber ausgeschlossen sein, ernster nehmen und versuche, Unternehmen viel stärker zu erklären, was wir an Politik vorhaben und was wir damit assoziieren. Einer der größten Fehler der Scholz-Politik und der Scholz-Regierung war, keine Erklärung zu liefern. Überhaupt keine Erklärung für die Maßnahmen, die man vorhat. Und das ist auch heute noch der Fall. Wir montieren irgendwie Straßenschilder ab, weil wir die Überzeugung haben, in dem Straßennamen sei entweder noch, würde reflektiert der Kolonialismus, was auch stimmt, oder es würde ein alter Militärmachthaber dort angepriesen durch einen Straßennamen. Aber wir erklären nicht, warum wir es tun. Und dann sind die Leute kulturell entfremdet und haben irgendwie das Gefühl, sie werden absolut bevormundet. Und diese Fehler dürfen wir nicht mehr machen. Das heißt, die Fehler einer viel zu rabiaten, sogenannten, ich fand den Ausdruck nie gut, Identitätspolitik oder sowas. Das war ein massiver Fehler, wenn man einen guten Ausdruck mal hätte für das, was da gemacht wurde. Eine kulturelle Überforderung und kulturelle Entfremdung großer Teile der Bevölkerung, den Fehler darf man nicht machen. Und dann muss man darauf hoffen, dass dieser Rassismus nicht ganz tief verwurzelt ist. Anders kann ich diese Hoffnung nicht ausdrücken.
Es ist kaum zu glauben, es ist schon 9 Uhr. Ich glaube, wir alle fühlen uns ein wenig weniger vaterlos, nachdem wir jetzt Herrn Honne zugehört haben. Ich danke allen, den Zuhörern, der Übersetzung und natürlich allen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, und wünsche viel Glück und Erfolg bei der letzten Veranstaltung der Reihe. Vielen Dank.